Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Jessica Stromberg. Guten Abend. Das zweite von insgesamt 5 Montagsspielen in der ersten Fußball-Bundesliga fand heute Abend in Mainz statt, wo es für den in Köln gechasten Trainer Achim Beierlorzer nun so richtig zu laufen scheint. Nachdem der Einstand für ihn beim FSV Mainz 05 vergangene Woche ja schon mit einem 5:1-Sieg bei Hoffenheim bestens gelungen war, ging es heute auch gegen Eintracht Frankfurt munter weiter. Florian Winkler.
Ein intensives, ein unterhaltsames Rhein-Main-Duell entscheidet der FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt für sich. Und das nicht unverdient. In der ersten Hälfte die Frankfurter gefährlicher vor dem Tor, ging in der 34. Minute durch Martin Hinteregger in Führung. Danach Mainz mit mehr Spielanteilen, mehr Ballbesitz, aber eben ohne die klaren Torchancen. Dann sah kurz vor der Pause Dominik Kor noch die rote Karte nach einer Notbremse an Öztunali. Und das völlig zu Recht. Frankfurt in Unterzahl und das nutzte Mainz vor allem in der zweiten Halbzeit gnadenlos aus. Die Mainzer kamen zum Ausgleich durch Onisivo in der 50. Minute. 3 Minuten später war es wieder Onisivo mit einem Treffer zum 2:1, das aber nach Videobeweis wieder zurückgenommen wurde. Der eingewechselte Adam Szoloy traf dann zum 2:1 in der 69. Minute. Frankfurt wurde dann zum Schluss nochmal gefährlich, hätte auf das 2:2 schießen und erzielen können. So der verdiente Sieg für Mainz.
Und das bedeutet in der Tabelle, Mainz klettert nun auf Rang 12 und die Eintracht auf Rang 10 weiter. Wir schauen in Liga 2. Da wurde zwar heute nicht gespielt, aber es gab eine Personalentscheidung bei Dynamo Dresden. Der Traditionsklub war am Wochenende auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, woraufhin der Verein die Trennung von Trainer Christian Fjell und Co-Trainer Patrick Mölzel bekannt gab. Die Einzelheiten von Jan Günther.
Die Heimniederlage gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag war die eine Niederlage zu viel. Christian Fjell ist seinen Job als Dynamo-Trainer nun los. Man habe sich einvernehmlich getrennt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Mannschaft bräuchte dringend einen neuen Impuls, um den Klassenerhalt zu erreichen, so Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Mingem. Über die Neubesetzung des Trainerpostens machten die Dresdner zunächst keine Angaben. Christian Fjell als Profispieler von Dynamo Dresden hatte den Cheftrainerposten bei den Sachsen erst im Februar übernommen. Die Dresdner verloren in der aktuellen Saison 7 der letzten 8 Ligaspiele und stehen in der Tabelle auf dem letzten Platz.
Gestern hat ein anderer Traditionsverein mittlerweile in der 3. Liga nach einer 9 Stunden langen Mitgliederversammlung einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Es geht um den 1. FC Kaiserslautern. Heute wurden dann die ersten Entscheidungen getroffen. Über die informiert Michael Spindler.
Mit Ex-Profi Martin Wagner wurde ein weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat berufen. Er hatte gestern die 5 meisten Stimmen von den Mitgliedern bekommen. Außerdem wurde Rainer Kessler zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt, während Dr. Markus Merck als Sprecher fungieren wird. Neben dem früheren Weltschiedsrichter werden Rainer Kessler, Martin Weimer, Professor Jörg E. Wilhelm und Martin Wagner in den Beirat der für den Profifußball zuständigen Kapitalgesellschaft entsendet. Außerdem soll bereits ab morgen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Bestandsaufnahme der finanziellen Situation des FCK erstellen.
Das Land Bremen hatte als erstes Bundesland der Deutschen Fußballliga eine Rechnung geschickt für die Kosten der Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen und das dann auch juristisch durch diverse Instanzen durchgesetzt. Die DFL wiederum stellte die Hälfte der Millionenrechnung Werder Bremen in Rechnung. Offen ist aber noch, wer für die andere Hälfte bezahlen soll. Morgen ist Mitgliederversammlung der DFL in Neu-Isenburg und da wird es genau darum gehen, wer zahlt und wie geht man in Zukunft damit um. Heiko Neugebauer.
Eine 100%ige Weitergabe der Kosten lehnt Werder kategorisch ab, aber ob der Vorschlag der Bremer, die Gastvereine künftig an den Rechnungen zu beteiligen, Gehör finden wird, scheint zumindest sehr fraglich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Vertreter der Erst- und Zweitliga-Clubs dafür stimmen werden, die Kosten in Gänze an Werder weiterzuleiten. Dass die Bremer dann den Klageweg beschreiten werden, hat die Vereinsführung schon angekündigt. Eine weitere Konsequenz könnte sein, künftig weniger oder vielleicht sogar gar keine Karten mehr an Gästefans bei Hochrisikospielen auszugeben.
Megan Rapinoe und Lionel Messi sind am Abend in Paris mit dem Ballon d'Or, dem goldenen Ball, als weltbeste Fußballerin und Fußballer ausgezeichnet worden. Durchgeführt wird die Wahl von der Fachzeitschrift France Football. Befragt werden dazu Fachjournalisten aus aller Welt. Zum Wintersport und dem Biathlon-Weltcup, der am Wochenende in Östersund gestartet ist. Heute und morgen sind keine Wettkämpfe. Am Mittwoch geht es dann mit dem Einzelrennen der Männer über 20 Kilometer weiter. Im vergangenen Jahr holte Laura Dahlmeier die Medaillen für das deutsche Team. Doch mit ihrem Karriereende fehlt dem Team nur ein Mitglied, das immer vorne mitlaufen kann und auch die Fans begeistert.
Ein Verlust fürs gesamte deutsche Team, der aber zu kompensieren ist, glaubt dieser Fan.
Es war tatsächlich gerade letztes Jahr, wo ich dann das Gefühl hatte, das dreht sich alles nur um Dahlmeier, Dahlmeier. Das ist nicht der Fall. Da stehen welche hinten dran und die warten nur drauf.
Eine Denise Herrmann zum Beispiel, vom Bundestrainer schon mit dem Label versehen, neue Frontfrau.
Ja, wir werden schon sehen, wer die neue deutsche Frontfrau wird. Das muss ja auch nicht eine sein. Es ist doch schön, wenn alle in die Bresche springen, wenn es da gerade einer mal nicht so gut läuft.
Aber für Herrmann spricht eben vor allem der vergangene Winter. Da wurde sie Weltmeisterin, war am Saisonende sogar besser als Dahlmeier, die allerdings auch oft krank war.
Klar, vom läuferischen Potenzial denke ich schon, dass ich da gut durchkommen kann in der Saison, aber Schießen gehört eben auch dazu.
Und da ist Franziska Preuß zu Beginn dieses noch jungen Winters schon sehr treffsicher unterwegs. Und Preuß hat nicht nur die Scheiben, sondern auch die WM im Februar in Antholz fest im Visier.
Ja, grundsätzlich habe ich mir schon vorgenommen, dass ich gerne mal wieder einen coolen Höhepunkt erleben würde. Es war jetzt durch Korea und letzter Östersund nicht das Beste.
Was also können die deutschen Skijägerinnen bieten in dieser Saison? Schwächere Leistungen fielen zuletzt in der Dahlmeier-Ära nicht groß auf. Lauras Siege kaschierten die Misserfolge anderer. Auch bei den Männern, weiß Erik Lesser aus eigener Erfahrung.
Was natürlich auch manchmal schön war, dass man sich irgendwo ausruhen konnte und die bösen Fragen bei mir nicht gekommen sind, warum hast du 2016 deinen Titel nicht verteidigt in der Verfolgung? Sowas kam halt nicht, weil Laura eben die Titel gemacht hat und das ist halt interessanter als jemand, der scheitert.
Aber mit dem Verstecken können ist es jetzt vorbei, im ersten Winter ohne Überfliegerin Dahlmeier.
Die Mannschaft drückt vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus wieder, was so die mannschaftliche Leistung betrifft.
Und nicht nur Erik Lesser macht den Eindruck, als könne er damit ganz gut leben.
Berichtet Philipp Weißkirch. Die Idee, Olympische Spiele in Deutschland zu veranstalten, wird momentan vor allem an Rhein- und Ruhr-Offensiv vorangetrieben. Dabei geht es dann um die Sommerspiele 2032. Es gibt aber auch immer noch die mögliche Konkurrenz aus Berlin. Und jetzt gab es auch Überlegungen, eine Bewerbung für Winterspiele ins Rennen zu schicken. Informationen von Heinz-Peter Kreuzer.
Olympische Winterspiele in Deutschland? Diese Idee ist schon wieder vom Tisch. Zuletzt hatte der Manager einer Provinzbank in Südthüringen eine gemeinsame Bewerbung Thüringens, Sachsens und Bayerns für die Winterspiele 2030 propagiert. Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, erteilt dem Vorhaben aber eine deutliche Absage.
Das Konzept haben wir uns angesehen. Ich glaube nicht, dass man mit einem solchen international erfolgreich sein kann.
Hörmann bezeichnet es zwar als eine gut gemeinte Initiative.
Aber wenn man die Verteilung der Standorte nimmt und auch die Alpenferne sieht, dann sicher nicht das, was auf internationalem Boden auf großen Gefallen stoßen wird. Insofern sehe ich diese Initiative als nicht sonderlich chancenreich.
Einige Wintersportverbände zeigten ebenfalls wenig Interesse. Die bayerische Landesregierung blieb stumm. Das ist aber dennoch aussagekräftig, weil es eine Absprache zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder geben soll, dass Bayern die Bemühungen der Rhein-Ruhr-Region um Olympia und die Paralympics nicht mit einer eigenen Bewerbung für Winterspiele stören würde. Wenn Olympia in Deutschland, dann doch im Sommer. Aber noch lässt sich der DOSB Zeit mit einer grundsätzlichen Entscheidung für eine Bewerbung.
Wir sind dabei zu analysieren, wie ist die internationale Gemengelage, diskutieren mit den Regionen oder Städten, die in Deutschland dafür eventuell in Frage kommen und müssen im Laufe der nächsten 1 bis 2 Jahre die Grundsatzentscheidung treffen, ob und gegebenenfalls mit welcher Stadt wir ins Rennen gehen.
Als nationaler Konkurrent für die Sommerspiele 2032 ist bisher nur Berlin im Gespräch. International gelten das australische Brisbane und Indonesiens Hauptstadt Jakarta als mögliche Gegenkandidaten. Zudem steht auch eine gemeinsame Bewerbung Nord- und Südkoreas im Raum, die IOC-Präsident Thomas Bach immer wieder selbst ins Spiel gebracht hatte.
Was ist der Ansporn für die Regionen, große Ereignisse ins Land zu holen? Der scheidende Präsident des Weltskiverbandes FIST, Gianfranco Caspar, war gestern bei uns zu Gast im Sportgespräch und er sagte uns hierzu:
Nehmen Sie jetzt Deutschland mit Garmisch oder so, warum führt Garmisch einen Weltcup durch? Sicher nur für die Förderung des Tourismus, des Wintertourismus. Also sind wir indirekt zumindest mit dem Weltcup, machen wir nichts anderes als eine Tourismusförderung. Und darauf sind wir an und für sich stolz. Warum sollte sonst ein Bergkurort Geld investieren in Weltcuprennen, den Athleten zuliebe? Ja, das ist das eine. Aber im Endeffekt geht es den Leuten, die investieren, um den zukünftigen Tourismus.
Gianfranco Caspar zum Ende von Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.